Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns nochmal über das Mit- und vielleicht auch das Gegeneinander von Kreativen und Marktforschern. Und nachdem ich in einem der letzten Podcasts mit Fabian Frese und Götz Ulmer die Seite der Kreativen beleuchtet habe und die beiden über ihre Spiegeltraumata berichtet haben, bin ich jetzt mit zwei Marktforschern verabredet. Einmal ist Thomas Hoch bei uns, der bei Bonsa Research in Bremen arbeitet. Hallo Thomas.
Hallo und danke für die Einladung.
Und Walter Frese von Interrogare. Hallo Walter.
Ja, hallo Heiko, hallo Thomas. Schön, dass ich dabei sein darf.
Thomas, fangen wir doch mal an. Du hast ja mal in diesen Podcast mit Fabian Frese und Götz Ulmer reingehört, die über ihre Spiegeltraumata berichtet haben, als sie nämlich Fokusgruppen beobachtet haben. Wie hat das denn auf dich gewirkt? Was war denn so dein Eindruck der beiden Kollegen?
Und ich glaube, wir stoßen da auf ein Problem, das man sehr häufig bekommt, nämlich das Phänomen der unverstandenen Dienstleister im eigenen Bereich, die dann auch noch mit unzulänglichen Handreichungen Großes leisten müssen. Und ich fand das halt schon teilweise ein bisschen bemüht und muss auch ganz ehrlich sagen, den Hahn herbeigezogen. Dabei ist die Werbebranche eigentlich eine, die viel Bewunderung verdient. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe große Hochachtung vor Kreativen. Ich finde es toll, was die leisten. Das Problem ist nur schlicht und ergreifend an einer anderen Stelle. Und sich dann eben über die Marktforschung auszulassen, speziell in der Art und Weise, das zeugt natürlich auch von einem profunden Unverständnis und eben auch einem starken, sagen wir mal, angeschlagenen Ego, das da durchkommt. Wir leben mit einem Mythos in der Marktforschung, dass diese kreative Genie, dass der Genius natürlich die absolut fantastischsten Einfälle hat und die dann von irgendwelchen Ignoranz abgeschossen werden. Und das ist schlicht und ergreifend nicht so, auch wenn man sich das gerne so erzählen möchte.
Also das ist ja erstmal eine sehr menschliche Eigenschaft, dass man sich eine tolle Idee überlegt hat und wenn dann Leute die kritisieren, findet das ja niemand erstmal toll, oder? Also darauf können wir uns ja einigen.
Genau. Kein Mensch macht einen schlechten Film. Niemals nicht. Trotzdem ist die Welt voll schlechter Filme. Und da muss man eben auch leider sagen, voll von schlechter Werbung. Meistens liegt es eben schlicht und ergreifend daran, dass die Menge von wirklich genialen Funken sehr, sehr selten und weit auseinander liegen. Und wir in der überwiegenden Mehrzahl mit wiedergekäutem, weil scheinbar bewährtem Standard zufrieden sein müssen. Wenn sie gut ist, ist Werbung wirklich absolut fantastisch und das ist dann immer wieder was, wo man fassungslos vorsteht und sich fragt, wieso ist man da nicht früher drauf gekommen? Aber das ist eben die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und damit diese genialen Funken häufiger werden, braucht es eben eine Art von Plattform, vor dem Hintergrund man überprüfen kann, womit haben wir es denn hier zu tun? Ist das der gleiche müde Quark oder haben wir es hier tatsächlich mit einer neuen Eingabe zu tun? Und dazu ist eigentlich Marktforschung da und nicht, um Leute abzuschießen, weil sie eine Idee hatten.
Also das, was die zwei Kollegen da geäußert haben, man sitzt vor einem Spiegel und dieser auf der Straße zusammengecastete Haufen, der da um den Tisch sitzt, der irgendwie ein paar Euro bekommt. Die Kritik hört man ja nun quer über die Branche, was die Kreativen angeht. Walter, was ist denn dein Eindruck dabei?
Also jetzt mal angenommen, dieses Spiegeltrauma hat so stattgefunden, muss man sagen, dass in dem Fall die Methode schlecht gewählt war, dass in dem Fall die Teilnehmer offensichtlich schlecht rekrutiert waren und dass in dem Fall offensichtlich das Ganze auch noch schlecht moderiert worden ist. Also die alte Regel Garbage in, Garbage out. Wenn man etwas tut oder etwas durchführt mit der falschen Methode, dann kann man hinterher nicht erwarten, dass die richtigen Ergebnisse rauskommen. Insofern ist generell diese Form der Fokusgruppen, wie sie in der Regel genannt werden, oder Gruppendiskussionen eigentlich für die Bewertung von Werbung nicht die Methode der Wahl oder die erste Wahl. Es kann immer sein, wenn es sehr stark in Richtung Diagnostik geht oder Exploration von Motiven oder Emotionen, dass da mal ja so ein qualitatives Verfahren die richtige Wahl ist. Aber in der Regel laufen Werbemitteltests, gerade Pre-Tests, wirklich anders. Und ich möchte noch eine Sache ergänzen zu dem, was Thomas gesagt hat. Also dieses Problem mit dem Abschießen von kreativen Ideen. Ich habe es nun auch oft erlebt, dass wir vielleicht ein Konzept oder ein Creative sehen, was wirklich gut gemacht ist und von der Idee her auch kreativ, dass die aber überhaupt nichts mit der gestellten Aufgabe zu tun hat. Wenn man beispielsweise eine Kampagne oder ein Tief kreiert, was hochkreativ ist, aber keinerlei Hinweis auf das Produkt oder die Marke liefert, dann muss man eben sagen, wir sind im Bereich der Werbung und nicht bei den Filmfestspielen oder beim französischen Arthouse-Kino. Und wenn das Ergebnis einer Studie lautet, die kreative Idee ist total gut und die Motive sind sehr sympathisch und die haben den Leuten gefallen und das ist ein tolles Motiv geworden, wenn aber gleichzeitig rauskommt, dass kein Mensch weiß, für welche Marke gerade geworben wurde, muss man eben sagen, dass das Ganze komplett am Ziel vorbeigeschossen ist.
Darum geht's eben eigentlich, ne? Kreativität braucht Richtung. Und das merken wir eben, dass es da sehr oft, sagen wir mal, Übersetzungsschwierigkeiten gibt. Der Kunde weiß nicht immer, wie er seiner Werbeagentur sagen soll, was er möchte, was dann meistens in relativ unscharfen Briefings mündet, die dann eben von denen aufgegriffen werden, aber die wissen dann auch nicht, in welche Richtung soll das gehen und entscheiden sich dann halt für coole neue Ideen. Und es gibt eine Eigendynamik innerhalb der Werbung, die dann eben darauf Rücksicht nimmt, was machen die anderen gerade, was möchte ich nicht machen. Und dann merkt man, wenn eben so eine neue Idee auf einmal zündet, dass das plötzlich jeder macht. Vor Jahren gab es mal so die Idee mit den fake kopierten Headlines, die so aussehen, als wären sie schon 300 Mal kopiert worden. Und plötzlich hatte das jeder. Also da gibt es Moden, da gibt es gegenseitige Beeinflussung und Walter hat völlig recht. Das steht nicht immer im Dienst des Kunden. Und wir sind da, wenn man so will, ein Korrektiv, dass wenn es gut läuft, diese Sachen dann eben vernünftig übersetzt und den Kunden daran hindert, Gruppendiskussionen zu machen, wo sie nichts verloren haben. Denn, Entschuldigung, Walter, aber da muss ich nochmal eine Lanze brechen. Gruppendiskussionen können was Tolles sein. In der Hand von Profis, die vernünftig gebrieft sind und wissen, was sie da tun. Aber das scheint hier in diesem Spiegeltraumafall nicht der Fall gewesen zu sein.
Das Argument, was ich immer wieder höre bei diesen Gruppendiskussionen, ist, dass mir Kreative sagen, Menschen, die dort um den Tisch sitzen, die neigen erstmal per se dazu, eine Werbung, ein Konzept, was auch immer, erstmal schlecht zu reden. Die kommen gar nicht auf die Idee oder nur sehr, sehr selten auf die Idee zu sagen, hey, ist ja alles super, dann können wir noch rausgehen, sondern die neigen erstmal dazu, das Ganze schlecht zu reden. Ist das eure Erfahrung?
Nein, ganz und gar nicht. Also dieser geäußerte Vorwurf, dass die Menschen bloß froh sind, wenn sie irgendwas kritisieren können, ist eigentlich komplett falsch, weil es in der Regel andersrum ist. Also wir haben eher in der Marktforschung mit so Phänomenen wie sozialer Wünschtheit zu kämpfen, die wir versuchen, mit anderen Methoden oder Verfahren dem entgegenzuwirken. Wir haben es eher mit einem Positiv-Bias zu tun, dass Dinge vielleicht eher schön geredet werden. Es kann natürlich immer mal Situationen geben, wo man in so einer Fokusgruppe einen Opinion Leader hat, der das Ganze an sich reißt und der dann das Ganze sehr negativ darstellt. Aber dann ist es wiederum Aufgabe des Moderators, solche Leute einzufangen innerhalb dieser Diskussion und diesen Prozess daraus zu nehmen. Aber der pauschale Vorwurf, dass diese Methoden dazu führen, dass eher Kritik geäußert wird als Lob, der ist wissenschaftlich auch überhaupt nicht zu halten.
Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, denn Gruppendiskussionen sind so ein bisschen in den Verruf geraten, weil sie zunehmend missbraucht werden zum gegenseitigen Treffen. Da kommt dann die Werbeagentur und der Kunde und die sitzen dann hinterm Spiegel und unterhalten sich. Und sehr häufig ist das Verständnis für das, was da eigentlich gerade passiert, relativ gering, weil man fällt dann an, Einzelaussagen für universelle Wahrheiten zu halten. Und es ist nicht das erste Mal, dass mir ein Kunde oder eben auch jemand aus der Werbung sagt, ja, der Mann, der da hinten rechts saß, der hat es eigentlich doch perfekt zusammengefasst. Und man denkt sich, wir sind jetzt hier am Anfang eines Prozesses, wo wir noch eine ganze Reihe Sachen einfangen werden. Das ist es definitiv nicht oder nur ein kleiner Ausschnitt. Also es ist das, was man macht, aber diese Forschung, die Fokusgruppen sind deswegen beliebt. Sie sind scheinbar billig, sie sind schnell durchzuführen. Und wenn man nicht mehr auf die Analyse wartet, dann hat man auch sehr schnell eine Meinung. Und das führt dann eben in solche Spiegeldesaster, die eigentlich nicht sein dürften. Und wie gesagt, das ist nicht das Einzige, was es gibt.
Ich wollte noch mal kurz auf die auch von dir, Thomas, eben angesprochene tolle, spitze und scharfe und kreative Werbung zurückkommen. Mhm. Das, was man ja von Kreativen dort immer wieder hört, ist, dass so eine Art von Werbung natürlich auch von einem Auftraggeber, von den Unternehmen, von den Werbungtreibenden Mut braucht. Ja? Mhm. Und dass sie, wenn der vorhanden sein sollte, auch von Marktforschern eben diese Spitzenideen abgeschossen werden. Vielleicht könnt ihr beide was zum Thema Mut sagen, den ihr auf Auftraggeberseite findet, und vielleicht was zu diesem Vorurteil, die spitze, die kantige Werbung, die wird abgeschossen von Leuten wie euch.
Du, auch an der Stelle kann man nur sagen, wenn man die richtige Methode wählt, kann man auch das vermeiden. Also auch bei Spitzenideen, auch bei wirklich kreativen Ideen, bei innovativen Konzepten, die kann man beispielsweise dann testen lassen durch Innovatoren, indem man die einfach anders brieft. Deswegen ist es auch möglich, dass man bei der Rekrutierung, und das gehört dann wieder zum Thema Institute, anständig briefen, wenn man sagt, ich möchte nicht Lise Müller in der Gruppe haben, sondern die Rekrutierer, also die Studios, die Leute für die Fokusgruppen rekrutieren, die haben natürlich auch ein Profil ihrer Teilnehmer. Und wenn ich dann sage, ich hätte gerne Leute, die wirklich sehr innovativ sind, die sehr open-minded sind, und wenn man dann den Prozess noch offen und innovativ moderiert, bekommt man ein völlig anderes Ergebnis, als wenn man eine 0850 Straßenrekrutierung macht.
Vor allen Dingen ist mein Hauptproblem eigentlich viel eher, dass wir Werbung testen, die wir so schon ziemlich 1000-mal gesehen haben. Also ich möchte wirklich einmal einen flammenden Appell an alle Werber bringen. Sobald sie auf die Idee gekommen sind, eine glücklich lächelnde Familie um den Holztisch Orangensaft hochleben zu lassen, die bitte sofort in den Papierkorb zu werfen, weil die Zeit und das Geld, das zu testen, ist es einfach nicht wert.
Du bist also ein Fan von Seitenbacher Müsli-Werbung, ja?
Der Mann weiß zumindest, was er macht, und er gehört zu der seltenen Riege von Leuten, die keine Marktforschung brauchen. Die Rest braucht's von uns. Und wir können auch erklären, warum der Herr Seitenbacher Erfolg hat. Deswegen, wir sind gar nicht dagegen, dafür was abzuschießen, sondern wir versuchen eher zu verstehen, warum bestimmte Dinge Erfolg haben. Und glaub mir, wir sind die Proponenten von Kreation schlicht und ergreifend, um diesen langweiligen Produktdemos oder sonst irgendwas zu entgehen. Das ist aber dann eine teilweise politische Gemengelage. Der Kunde besteht eben auf ein paar Geschichten, der Werber besteht auf seine Sachen, und das wäre nicht das erste Mal, dass der Kunde und der Marktforscher vor dem Werbekreativen sitzt und sagt, das funktioniert so nicht, das passt nicht zur Marke, das ist eine super Idee, aber nicht so, und das Gefühl hat, er redet vor Gummiwände, weil jetzt haben wir schon mal die kreative Idee, und dann kriege ich immer den Satz zu hören, das erledigen wir dann nachher in der Produktion. Und wenn ich das höre, weiß ich immer, dass man jetzt ganz schnell laufen muss, denn es passiert wieder was Fürchterliches. Also da ist dann unser Spiegelerlebnis, dass wir das sehr, sehr häufig merken, dass Kreative abgeschirmt werden, dass wir vor sogenannten Übersetzern sitzen, die den Kreativen dann erklären, warum die Marktforscher das nicht mochten. Und bei diesem Stille Postprozess geht auch unglaublich viel verloren. Und so sitzen dann drei Parteien ein bisschen übelnehmend in der Ecke und sind sauer auf den anderen, weil sie mit ihrem genialen Einfall nicht zusammenkommen. Der Appell lautet, mehr und intensiver vorher zusammensitzen, weniger Ego.
Walter, ich wollte von dir nochmal kurz einen Teil der Frage beantwortet haben, die ich gerade auch schon mal gestellt habe, nämlich das Thema Mut auf Kundenseite. Was ist deine Beobachtung? Wirst du als Marktforscher auch oft so gebrieft im Sinne von absichern, was ja durchaus legitim ist, das meine ich jetzt gar nicht wertend, oder bekommst du auch das Briefing, es kann auch mal ein bisschen stärker zur Sache gehen?
Also es gibt durchaus, immer abhängig davon, wie eng die Beziehung zu einem Kunden ist und wie offen man ist, durchaus Situationen, wo ich dann frage, brauchen Sie Ergebnisse oder wollen Sie es wirklich wissen? Und die Leute, die dann sagen, nein, ich will es wirklich wissen, die sind dann auch leichter zu handeln. Eigentlich lieben wir als Marktforscher spitze Ideen und Mut und Vision, dass jemand sagt, ich möchte mit einer Marke irgendwo hin. Dann sind wir genau die Richtigen. Dann befragen wir nämlich nicht nur diejenigen, die vielleicht ein Produkt schon seit Jahren kaufen und immer das Gleiche hören wollen, sondern dass man wirklich eine Marke auch mal dreht. Es gibt viele Marken, bei denen das gut gelungen ist, aber es gibt natürlich auch Marken, bei denen das nicht so gut gelungen ist.
Ich fand jetzt eure Aussagen beide ganz schön, dass ihr die Fans von spitzen Ideen seid. Und ich will das ja gar nicht bestreiten, aber ich glaube jetzt einfach nur, es gibt da doch einen gewissen Unterschied zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und den finde ich natürlich in diesem Falle nochmal relativ groß, weil ich glaube, kaum einer von einer Agentur wird die Aussage beschreiben, ihr seid Fans einer Spitzenwerbung. Da macht doch Marktforschung irgendwie was falsch, oder?
Es liegt daran, dass wir eben keine kreativen Werbegenies sind und schon gar nicht in eigener Sache. Wir können aber sehr gut sagen, woran so bestimmte Dinge liegen oder nicht. Und ich denke, da sind wir eben anders unterwegs. Wir sind Wissenschaftler, was das angeht. Und wir beschreiben gerne, was ist und liefern dafür dann auch ein Deutungsmodell. Und ich denke, da liegt die große Chance eigentlich. Die Werber sollen werben. Und die müssen nicht von uns die Fans sein. Aber wenn sie klug wären, dann wären sie die Fans von dem, was rauskommt. Das, was wir eigentlich tun, wenn es wirklich gut läuft, ist, wir liefern eine Bahn, wir liefern eine Richtung, in die Werbung geht. Und wir können sehr gut sagen, in welchen Bereichen die Leitplanken eigentlich sind, wo es zu viel wird, wo es zu wenig ist. Und innerhalb dieser Bahn ist die komplette Freiheit gegeben. Und in der Regel, die guten Werbeagenturen, mit denen man zusammenarbeitet, die empfinden das als Erleichterung. Die sind dankbar, dass sie jetzt wissen, es geht in diese Richtung. Und das hat eine Chance, tatsächlich die erwünschte Wirkung zu erreichen. Und die kriegen relativ schnell mit, dass sie in keinster Weise irgendwie eingeschränkt sind. Im Gegenteil, sie kriegen von uns einen Kompass und eine Karte. Und wie sie dann ins Ziel kommen, das ist nach wie vor Ihre Geschichte.
Das war ja schon fast ein Schlusswort. Da du, Thomas, begonnen hast, soll doch das jetzt bitte der Walter haben.
Also dieser Eindruck, dass Marktforschung eher ein kreativer Killer ist, kann natürlich auch daran liegen, dass in der Marktforschung gerade in den letzten Jahren zu wenig Psychologen und zu viele Wirtschaftswissenschaftler arbeiten. Das sage ich jetzt mal.
Guter Punkt.
Und Psychologen verstehen, wie Werbung wirkt, während die Ökonomen, die Wirtschaftswissenschaftler messen, wie Werbung wirkt und in welcher Richtung. Und die sind vielleicht eher da gut auf der Dimension, dass man hochskaliert bestimmte KPIs definiert, so wie Gefallen, Sympathie, Einzigartigkeit, Brand Fit. Aber beim Thema Verstehen, welche Emotionen werden angesprochen, welche Archetypen gibt es da draußen im Markt? Dafür braucht man oft Psychologen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren in der Marktforschung einfach zu wenig von diesen Psychologen haben.
Also dann hoffe ich doch mal, dass wir mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag leisten konnten, um die Kluft und den Graben zwischen Kreativen und Marktforschern in wenig kleiner werden zu lassen. Und ich bedanke mich bei euch, Thomas und Walter, für eure Zeit und für eure Gedanken.
Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder. Ja,
vielen Dank.
Tschüss, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.